Wir können schon mal aufs nächste Bild schauen. Wir haben uns erst die Frage gestellt, erstmal, was bedeutet das überhaupt im Geist zu leben und was ist unser Geist? Haben uns das angeschaut. Bei der Schöpfung wurde der Mensch zu einem dreiteiligen Wesen, das aus Geist, Seele und Leib besteht. Geist heißt auch nicht Verstand, wie es so in unserem Sprachgebrauch oft ist, sondern es ist das, der Teil in uns, der mit Gott in Kontakt steht, der dem Wesen nach wie bei Gott ist. Und ganz rechts sehen wir dann die Katastrophe, die passiert ist beim Sündenfall. Der Mensch ist seitdem geistlich gestorben, an die Sünde versklavt und völlig getrennt von Gott. Ein relativ unerfreulicher Zustand, der alle Menschen betrifft, die hier geboren werden und den wir mit aller Anstrengung nicht ablegen konnten. Deswegen das Gute ist, Jesus kam. Wir können mal das nächste Bild schauen. Ich habe nämlich auch die neue Geburt so ein bisschen aufgemalt. Das habe ich aber auch schon gesehen. Das Schöne ist, Gott hat nicht den Sünder verbessert, sondern er hat uns von Neuem geboren. Der Heilige Geist kam und unser Geist wurde wieder lebendig und die Macht der Sünde wurde zerbrochen. Und wir sind jetzt sozusagen eine neue Schöpfung, wie es so schön heißt, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Eigentlich ist damit alles erledigt. Also wir sind fähig, ein überfließendes Leben zu führen. Wir sind fähig, wirklich die Liebe zu erleben, die Freude zu erleben, den Frieden zu erleben. Das Problem ist, oft fangen wir aber an, als neue Menschen noch so zu leben, wie wir vorher auch gelebt haben. Also wir kopieren die Welt. Wir leben so, wie es uns die Tagesschau empfiehlt. Fürchte dich vor der nächsten Grippewelle oder bestehe auf deinen Rechten. Ich muss immer grinsen, wenn ich die Nachrichten auf dem Handy lese. Da sind immer so viele Tipps, wie man seine Karriere verbessern kann. Die meisten Tipps funktionieren erstens in meinem Beruf nicht, zweitens mit meinem Christsein nicht. Okay, wir können mal das nächste. Wir haben nämlich einen Vers, den möchte ich nochmal vorlesen. Das Problem ist, dass wir oft nicht so leben, sondern, ich lese mal vor, 1. Korinther 3. Ich, Brüder, konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern nur wie mit fleischlichen Menschen, wie mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht zu euch nehmen. Ihr könnt es jetzt aber auch noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Streit und Spaltungen unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und verhaltet euch wie gewöhnliche Menschen eures Kulturkreises. Also das ist die große Tragik, wenn wir anfangen, so zu leben wie die gewöhnlichen Menschen in der Welt auch. Weil wir keine gewöhnlichen Menschen mehr sind. Wir sind Königskinder, wir sind erlöst von dieser Welt. Und das Problem ist, wenn wir anfangen, wieder so zu leben wie die Welt, dann werden wir wie gelähmt. Und dann passiert eben das, was Galater 5, Vers 17 steht, was ich vorhin schon gesagt habe. Fleisch und Geist sind sozusagen wie gleich stark und blockieren sich gegenseitig. Und wir erleben dann nicht das schöne Leben, das Gott für uns geplant hat. Und wir erleben auch nicht mehr das schöne Leben der Welt, weil wir dafür auch schon verdorben sind. Ja, wir können auch die Sünde nicht mehr genießen. Also praktisch, wir sind sozusagen doppelt gestraft. Wenn wir nicht dieses schöne Leben leben, das Gott für uns hat. Und die Lösung ist dann, das sehen wir auf dem nächsten. Genau. Galater 5, Vers 25, Roth übersetzt das mal sehr, sehr eindrücklich. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch mit dem Geist in einer Richtung marschieren. Oder wenn wir durch den Geist leben, sollen wir uns auch durch den Geist ausrichten. Das heißt letztendlich nichts anderes als, ich bin eine neue Schöpfung, jetzt soll ich auch so leben, wie es in meiner neuen Schöpfung veranlagt ist. Und nicht so leben, wie es sozusagen ich gelernt habe von klein auf. Und wie schaffe ich das, dass ich im Geist lebe, dass diese Blockade aufgehoben wird? Indem ich meinen Geist nähere. Und das war das Thema, über das wir uns beschäftigt haben. Galater 6, Vers 7 bis 8, das gehört übrigens zu dem großen Thema dazu, falls jemand nicht da war bei der letzten Predigt, das gehört zum großen Thema dazu. Paulus hat nicht Kapitel 5 und 6 aufgeteilt, sondern er hat den ganzen Brief in einem Stück geschrieben. Wir haben damals sogar nicht mal einen Abstand zwischen den Worten gemacht, nur einen Abstand zwischen Sinnabsätzen, also es war praktisch eine lange Wust. Und das gehört zum Thema dazu, das ist eigentlich der Höhepunkt des Themas. Lasst euch nicht länger täuschen, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er ernten, während sein Fleisch hineinsät. Wird aus dem Bereich des Fleisches Verderben ernten. Wer aber in den Geist hineinsät, wird aus dem Bereich des Geistes ewiges Leben ernten. Das heißt, du darfst mal das nächste Bild zeigen. Unser Fleisch, also unsere Seele und Leib, sind so gewohnt zu leben wie bisher auch. Die wurden nicht verändert durch die neue Geburt und unser Geist will so leben, wie Gottes will. Und wir sehen im ersten Bild so ein bisschen diese Blockade, wenn der Geist und das Fleisch gleich stark sind, also die Pfeile sind ungefähr gleich groß. Ja, ich habe das per Hand gezeichnet, also bitte nicht genau nachmessen, aber ungefähr gleich groß. Das blockiert sich dann gegenseitig und es ist wie so ein Kräfteverhältnis. Wenn der Geist stärker wird, übernimmt er die Kontrolle, wenn das Fleisch stärker wird, übernimmt es die Kontrolle. Und wenn wir dazu kommen, dass unser Geist wächst, dann fangen wir automatisch an, dieses neue Leben zu leben. Dann kommt es automatisch in uns zum Vorschein. Und wenn wir in diesem neuen Leben weitergehen, dann wird auch unsere Seele immer mehr umgestaltet, sodass dieses neue Leben immer mehr überhand nimmt. Und das habe ich euch das letzte Mal verschwiegen, aber ihr habt es ja schon gesehen, diese Pfeile oben sind mit Absicht in beide Richtungen. Denn es ist möglich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu gehen. Und ich habe dummerweise diesen Weg schon ein- oder zweimal in beide Richtungen gemacht. Also ihr müsst mich da bitte nicht nachahmen. Es ist möglich, auch wieder ins Fleischliche abzurutschen, wenn man den Geist vernachlässigt und das Fleisch wieder pflegt. Und es ist oft so, wir fangen an, ein neues Leben zu leben, bestimmte Dinge abzulegen, die uns behindert haben. Und dann fühlen wir uns wohl und dann merken wir irgendwann, okay, ich kann jetzt auch mal mit der einen oder anderen Sünde spielen, ohne dass ich gleich wieder völlig auf die Schnauze falle. Und plötzlich rutschen wir wieder zurück, plötzlich ist wieder diese Blockadehaltung da. Und dann müssen wir den Weg wieder von vorne gehen. Das ist mir schon ein-, zweimal passiert, also ich da ahmt mich nicht nach, sondern macht es gleich. Besser als ich. Okay, den nächsten... Das ist jetzt unser Thema. Wie lasse ich meinen Geist wachsen? Also es gibt ja zwei Dinge. Ich muss meinen Geist wachsen lassen, mein Fleisch ein bisschen verhungern lassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt faste, bis ich nicht mehr da bin, sondern das heißt dieses Eigenleben des Fleisches, das auf die eigene Kraft vertraut, das denkt, all diese Tipps zu machen, wie ich in dieser Welt erfolgreich bin, die Welt mir empfiehlt. Sondern es heißt praktisch letztendlich, ich fange an, so zu leben, wie Gott es mir sagt. Und der Schwerpunkt ist, ich lasse meinen Geist wachsen. Und wie? Das erste haben wir jetzt behandelt. Ernähre ihn. Also ich muss meinen Geist nähren, indem ich in der Bibel lese, mich damit beschäftige, mein Denken erneuere durch Gottes Wort. Das zweite ist, da kommen wir heute, wir trainieren unseren Geist. Und das dritte ist, wir folgen ihm. Das heißt, wir richten uns nach ihm aus. Und ich habe das jetzt das letzte Mal angesprochen und da kamen so ein paar Fragen, das darfst du mal das nächste Mal, so ein paar Probleme. Also die erste Frage kam, die nächsten kamen nicht, da war der zu früh höflich dafür. Wie überwinde ich da meinen inneren Schweinehund? Ja, wenn es heißt, ich will jetzt Bibel lesen, ich will mein Denken erneuern, wie schaffe ich das, meinen inneren Schweinehund da zu überwinden? Und das zweite Problem, was ich oft höre, ich habe ja gar keine Zeit dafür, jetzt muss ich noch mehr machen, noch mehr Zeit investieren. Und das dritte, das war jetzt so freundlich, das hat jetzt keiner gesagt, aber das kommt immer wieder, dass jemand sagt, ich wusste es doch schon. Ich muss einfach mehr Bibel lesen, dann werde ich verändert. Das habe ich schon so oft probiert und es hat nie funktioniert. Und wenn ich aufs Letzte gehe, das ist ein Denkfehler. Das Problem ist, wenn ich anfange und mache diese Dinge, um verändert zu werden, liege ich schon völlig falsch. Ich lese nicht die Bibel, um verändert zu werden, sondern ich wurde bereits verändert durch die neue Geburt. Und deswegen ist das Bibellesen für mich eine Freude und ein Segen. Und äußerlich scheint es erstmal keinen Unterschied zu machen, lese ich jetzt die Bibel, um verändert zu werden, oder lese ich die Bibel, weil ich verändert wurde und dieses neue Leben in mir einen Durchbruch machen soll. Aber in Wirklichkeit ist es der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage in unserem Leben. Der Unterschied zwischen Gnade und Leistung und zwischen Demut und Stolz. Und man könnte nochmal sagen, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage, zwischen Gnade und Leistung, zwischen Demut und Stolz ist, von welcher Annahme gehe ich aus? Was ist meine Motivation? Was ist mein Glaube bei der ganzen Sache? Glaube ich, dass ich schon ein neuer Mensch bin? Oder versuche ich, mich selbst zu verändern? Weil die Wahrheit ist, egal wie sehr du dich anstrengst, du kannst dich nie verändern. Das ist ein wichtiger Punkt, an den wir hinkommen müssen. Wir können uns nicht verändern, wir können keine neuen Menschen werden. Deshalb ist Jesus für uns gestorben. Manchmal ist bei uns Christen so ein Denken drinnen, so die Erlösung bedeutet, ich werde wieder auf Null gesetzt und jetzt sozusagen meine Sünden sind vergeben, ich bin wieder zurück am Ausgangspunkt und jetzt streng dich mehr an. So wie wenn Erlösung wie ein Computerspiel wäre, ja? Ich habe all meine Leben verloren, ich kriege ein neues Leben, ja, eine neue Münze, die ich reinwerfen darf und jetzt wieder von vorne und mit ein bisschen mehr Anstrengung, ein bisschen mehr Mühe, dann schaffe ich das schon. Aber das bedeutet nicht Erlösung. Jesus hat nicht gesagt, ich bin für euch gestorben und habe euch ein neues Leben geschenkt und jetzt werdet wie die Pharisäer und strengt euch mal gewaltig an. Sondern Jesus starb, um uns ein neues Leben zu geben. Ein Leben, das fähig ist. Ein Leben, mit dem wir fähig sind, so zu leben, wie Gott es will. Wir sind ein neues Geschöpf. Und wenn ich das nicht verstehe, dann sind all diese Dinge, verstehe ich mit der Leistungsschiene. Ich muss jetzt das und das und das machen, um das und das hervorzubekommen. Dabei geht es hier um Gnade. Gott hat mir neues Leben geschenkt. Und ich lebe in diesem neuen Leben. Und ich lasse einfach dieses neue Leben in mir zunehmen und es verändert mich. Schauen wir mal auf den nächsten Vers. Ich habe da mal noch einen Vers. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Das beschreibt so ein bisschen das, was passiert ist, als wir erlöst wurden. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Man könnte es jetzt auch ganz kurz fassen. Durch Jesu Blut bin ich befreit von der Lebensweise dieser Welt. Ich bin nicht mehr dazu verdonnert, so zu leben, wie diese Welt lebt. Ich bin nicht mehr dazu gezwungen. Ich bin eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Und das Schöne ist, dann passiert das eben, was Galater 5 steht. Unser neuer Geist, unsere neue Schöpfung, da liegt all das drinnen. Liebe, Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Güte. Und wenn unser Geist wächst, kommt diese Frucht automatisch hervor. Manchmal verhalten wir Christen uns so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, wie Menschen mit einem verdorrten Apfelbaum im Garten, die schöne Äpfel dran haben wollen. Und dann gehen sie in ihre Bastelstube und drechseln sich einen Apfel und bemalen ihn und hängen ihn an den Baum. Aber es ist keine echte Frucht. Es schaut zwar ganz schön aus, aber es ist keine echte Frucht. Und Jesus hat uns einen neuen Baum gepflanzt. Er hat den alten ausgerissen, hat gesagt, der Baum ist unverbesserlich, hat einen neuen gepflanzt. Und dieser neue Baum bringt von selber Frucht hervor. Also du musst jetzt nicht wieder in deine Werkstatt gehen und Äpfel drechseln und an einem Baum hängen, sondern du darfst einfach in diesem neuen Leben leben. Und dieses neue Leben bringt seine Frucht hervor. Und das Problem ist, die Tragik der Menschen, die so fleischlich leben, ist, dass sie vergessen, dass sie neue Menschen sind. Sie leben noch nach ihrem alten Wesen. Und vergessen das, was im Römerbrief steht, dass es steht, ja, wir sollen in einer Neuheit des Lebens wandeln, weil wir mit Jesus gestorben sind. Wir sollen damit rechnen, dass wir tot sind für die Sünde und für Gott leben. Das Problem ist, dass sich dieses fleischliche Christenleben oft sehr religiös tarnt. Ja? Ich muss jetzt noch das machen und das und dann werde ich irgendwann so ein Mensch, der Gott wohlgefällt. Noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten, alle Menschen anlächeln, mich von jedem auf die rechte Backe schlagen lassen. Aber in Wirklichkeit, ich bin bereits ein neuer Mensch und jetzt fange ich einfach an, so zu leben. Und das ist sozusagen die Basis, auf die ich achten muss. Darum habe ich die ganze erste Predigt eigentlich nur darüber gesprochen, über die neue Geburt und was das bedeutet. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich das mir nicht vergegenwärtige, dann gerate ich in die Leistungsschiene und fall aus der Gnade. Und letztendlich, Gnade heißt immer, ich lasse mich von Gott beschenken. Ich nehme seine Gnade an, das ist demütig. Ich lasse mich von Gott beschenken, er macht es und ich darf es genießen. Und wenn ich das nicht mache, dann gerate ich wieder auf die Stolzschiene. Das heißt, ich habe einen Mangel und ich löse ihn. Und dann kriege ich die Ehre, aber das Problem ist, Gott teilt seine Ehre nicht. Entweder er kriegt die Ehre oder du kriegst die Ehre. Und wenn du ein neuer Mensch werden willst, lass Gott alle Ehre, er macht's. Gut, ich habe noch so ein paar kleine Tipps, wie schaffe ich es, gegen diesen inneren Schweinehund und gegen den Zeitmangel vorzugehen. Die erste grundsätzliche Sache, die wichtig ist, wenn du Probleme hast, wenn du mit Sünde kämpfst, wenn du mit Charaktereigenschaften kämpfst, die nicht so ganz vorzeigbar sind als Christ. Konzentriere dich mehr darauf, deinen Geist zu stärken, als jetzt die schlechten Eigenschaften zu bekämpfen. Also mindestens, würde ich sagen, 60-40% auf den Geist konzentrieren. Weil wenn dein Geist wächst, bringt er automatisch die Frucht hervor und dein Fleisch verliert seine Macht. Wenn du dagegen versuchst, nur gegen das Fleisch zu kämpfen, ohne deinen Geist zu stärken, wird es eine sehr mühsame Angelegenheit. Und versuch, das Ganze in den Alltag zu integrieren, was ich dir gesagt habe. Wie mache ich das? Also jetzt ganz praktisch. Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Toilette ein Neues Testament liegen. Und wenn ich auf dem Klo sitze, dann lese ich mal ein Kapitel. Oder diese Bibelverse, die ich das letzte Mal verteilt habe, habe ich bei mir im Smartphone. Und dann kann ich die zum Beispiel mal beim Mittagessen in der Mittagspause noch nach Mittagessen als Nachtisch sozusagen lesen. Beschäftige mich damit. Oder in Werbepausen, ja, schalte schnell den Fernseher stumm und baust mal kurz deinen Geist auf. Und was sehr gut ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, früher habe ich immer den Fernseher eingeschaltet, um zu entspannen. Das entspannt aber nicht wirklich. Das ist sehr viel befriedigender, sehr viel schöner, wenn du ein bisschen Zeit mit Gott verbringst. Wenn du mal so eine Einheit aus diesem Zettel vom letzten Mal nimmst oder ein bisschen in der Bibel liest oder ein bisschen anbetest. Und das Schöne ist, es ist wie so ein positiver Kreislauf. Ja? Dein Geist wird stärker und dann fällt es dir leichter, das zu tun, was dein Geist will. Und du tust es und dann wird dein Geist noch stärker und es fällt dir noch leichter. Und du kommst in so einen Kreislauf rein, wo das Leben Gottes immer mehr aus dir heraussprudelt und immer mehr durchbricht. Und das Schöne ist, es geht hier nicht darum, sozusagen 2 Stunden pro Tag einen Geist aufzubauen, sondern es geht darum, 24 Stunden am Tag im Geist zu wandeln. Als ich noch jung im Glauben war, kam ich mal auf die Idee irgendwann, da dachte ich, wenn ich Gott schon meinen 10. gebe an Geld, müsste ich mir auch meinen 10. an Zeit geben. Und dann habe ich versucht, 2,5 Stunden pro Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Das ging auch ganz gut, also ich habe es nicht am Stück gemacht, sondern so auf 2-3 Teile aufgeteilt und habe das so, 2 Wochen durchgehalten und dachte, okay, schön. Und dann hat Gott zu mir gesagt, das ist mir zu wenig Zeit. Ich möchte 24 Stunden am Tag. Gott möchte, dass wir den ganzen Tag mit ihm leben und nicht nur irgendwie 2 Stunden für ihn zur Seite nehmen. Gut, versucht also das zu integrieren. Nehmen wir das nächste, jetzt kommen wir nämlich zum Hauptthema heute. Wie trainiere ich meinen Geist? Wie trainiere ich meinen Geist? Und das erste Thema, auf das ich heute, oder vielleicht nenne ich euch die 3 Punkte, die ich darunter verstehe. Ein Punkt ist das Sprachengebet, ein Punkt ist die Fürbitte und ein Punkt ist der Lobpreis. Das alles trainiert unseren Geist. Und stärkt unseren neuen Menschen. Gut, du darfst die nächste Seite nehmen. Fangen wir an. Was ist das Zungenreden? Ich lese mal aus 1. Korinther 14, 3 Verse vor. Denn wer in einer Zungensprache redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Und dann Vers 4, wer in einer Zungensprache redet, erbaut sich selbst. Und Vers 14, wenn ich in einer Zungensprache bete, ist es mein Geist, der betet, mein Verstand hingegen ist untätig und fruchtlos. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Das ist die einzige Beschäftigung, wo wirklich mein Geist etwas tut, ohne vom Verstand beeinflusst zu werden. Vielleicht kurz, was ist das Sprachengebet? Es ist ein Geschenk, was Gott uns schenkt, wo wir zu ihm beten in Worten, die wir selbst nicht verstehen, die unser Verstand nicht versteht. Und das Schöne ist, hier wirkt wirklich unser Geist. Ja? Du kannst es dir so vorstellen, der Geist fängt an zu reden. Unser Körper ist mit beteiligt, ja? Deine Zunge, deine Stimmbänder sind mit beteiligt und dein Wille ist mit beteiligt, aber dein Verstand ist völlig unbeteiligt. Und das baut uns auf, sagt die Bibel. Das stärkt unseren Geist und dadurch wird auch unsere Seele aufgebaut. Und bevor wir jetzt ein bisschen weitermachen, will ich mal so ein paar grundlegende Fragen stellen. Das erste ist, sollen alle Christen in Sprachen beten? Der Stefan nickt schon, okay, also dann darf ich fortfahren. Du sagst mal die nächste. Gut, ich habe erstmal bei Jesus nachgeschaut. Was hat Jesus zu dem Thema gesagt? In Markus 16, Vers 16, 17 sagt Jesus, wer glaubt und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Ja? Jeder, der glaubt, darf erwarten, dass diese Zeichen in seinem Leben auftreten, zum Beispiel ihm das Sprechen in neuen Sprachen. Und in Johannes 4, Vers 23 sagt Jesus, es kommt die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solch als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Was hat das jetzt mit Sprachenreden zu tun? Gehen wir nochmal eine Tafel zurück und schauen uns mal, wie Sprachenreden definiert wird. Wenn Zungen redet, er redet im Geist. Und wenn ich in Zungen rede, ist es mein Geist, der betet. Also beten im Geist oder mit dem Geist ist eine andere Ausdrucksweise für Sprachengebet. Schauen wir nochmal zu Jesus zurück, die nächste Tafel. Der Vater sucht Leute, die ihn im Geist anbeten. Das Interessante ist, ein paar Verse vorher spricht Jesus auch über die Geistestaufe, das werden wir noch sehen. Gehen wir mal zum Paulus, die nächste Seite bitte. 1. Korinther 14, Vers 5 sagt Paulus, ich will aber, dass ihr alle in Zungensprachen redet. Das Problem ist, dass das vielen Übersetzern zu direkt ist. Deswegen wird es oft abgeschwächt. Meistens sogar mit einem doppelten Konjunktiv. So, ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet. In Wirklichkeit steht da im Griechischen wirklich knallhart, ich will, indikativ, also ich will. Und auch beim Zungenreden steht kein Konjunktiv. Wenn man es wörtlich übersetzen wollte, müsste man sagen, ich will von euch allen in Zungen zu sprechen. Also da, und im Deutschen sagt man, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Ich habe euch noch ein paar andere Übersetzungen hingemacht, die das wörtlich übersetzt haben. Ein bisschen abgeschwächt, das will auf möchte oder wünsche. Aber praktisch, es ist wirklich der ausdrückliche Wunsch von Paulus. Passt schon. Befehlsmäßig, also es ist im Griechischen das Telo, was da steht, entspricht schon dem Deutschen, ich will. Und das sagt er zu den Korinthern, die es ja übertrieben haben im Zungenreden. Wie er selber dann später fortführt. Ich will, dass ihr alle in Zungen redet. Und in Epheser 6, Vers 18 führt er das auch nochmal weiter. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Wieder das Beten im Geist. Wir sollen zu jeder Zeit im Geist beten. Also in Sprachen beten. Und Judas führt es auch noch auf. Also nicht Judas Iskariot bitte. Ja, der Judasbrief wurde nicht von Judas Iskariot geschrieben, sondern von Judas, einem der leiblichen Brüder von Jesus. Also selbe Mutter, aber andere Vater. Ja, Stiefbruder sozusagen, könnte man sagen. Und der sagt, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Als ich das letztens mal im Griechischen nachgeschlagen habe, habe ich festgestellt, er verwendet dieselben Worte wie Paulus im ersten Korintherbrief, wo er sagt, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Er sagt bloß auferbaut, also er ist ein kleines Vorwort auf dem Ding, weil er noch die Grundlage sagt, auf unserem heiligsten Glauben. Aber es geht praktisch um genau dasselbe. Und wieder keine Einschränkung. Er sagt nicht, ihr aber Geliebte, falls es euch möglich ist, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, indem ihr im Geist betet, sondern er formuliert es ganz allgemein. Manchmal hört man so als Ausrede, so 1. Korinther 12, Vers 31 steht, das beten etwa alle in Sprachen. Aber wenn du dir den Zusammenhang anschaust, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, haben alle Zeichen und Wunder. Da geht es um Dienstgaben und nicht um die persönliche Gebetssprache. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, 1. Korinther 14, Vers 2 steht ja, wer in Sprachen redet, der betet zu Gott, der redet zu Gott. Die normale Anwendung des Gebets, der Sprachen, heißt nicht, dass ich Menschen eine Botschaft weitergebe, sondern dass ich mich mit Gott unterhalte. Und das ist für jeden da. Gut, die nächste Frage, die sich einem stellt, ja, wie bekomme ich denn das Sprachenreden? Ich will hier ganz kurz nur drauf eingehen, aber es, denke ich, haben vielleicht noch nicht alle gehört oder ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Das Sprachenreden ist als Geschenk bei der Geistestaufe dabei. Für jeden, der es möchte. Wir wissen ja, Johannes der Täufer hat Jesus angekündigt bei seiner Taufe. Er hat gesagt, ich taufe euch in Wasser. Nach mir kommt einer, der tauft euch mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und Jesus, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, sozusagen die letzten wichtigen Worte, die er seinen Jüngern hinterlässt, die sind uns auch überliefert, Apostelgeschichte 1, Vers 4, da sagt er, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also er hat dann gesagt, diese Verheißung, die Johannes gegeben hat, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden müsst, die ist wichtig. Wartet darauf. Und dann zu Pfingsten. Pfingsten, wie ich immer so schön sage, das Fest, das jeder kennt und keiner weiß, was passiert ist dabei. Wenn man so Umfragen macht in Deutschland. Was ist am Pfingsten passiert? Sie waren zusammen, alle an einem Ort. Wenn man sich nachschaut, was war das alle? Ein paar Tage vorher waren es 120, die sich zur Abstimmung versammelt haben. Also es waren bestimmt mehr als 120, weil da hieß es nicht alle. Waren zusammen und plötzlich kommt ein Brausen vom Himmel, Wind und Feuerzungen, die sich auf sie setzen. Und dann heißt es in Vers 4, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Folge war, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie es ihnen der Geist auszusprechen gab. Jetzt können wir mal die nächste machen. Das Ganze hat natürlich in Jerusalem ein bisschen einen Aufruhr verursacht. Ja. Stellt euch vor, wir wären noch in der Innenstadt im E-Werk, ungefähr 200 Gemeindebesucher und alle mit Feuerflammen und in unbekannten Sprachen reden, stürmen wir auf die Straße hinaus. Das würde ein bisschen Aufruhr erwecken, ich denke selbst hier. Und dann fängt Paulus an, das zu erklären und zitiert Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und dann erzählt er von Jesus und zum Schluss sagt er, nachdem er, also Jesus, nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Und dann Vers 38 und 39 versichert er all den Zuhörern, dass das für sie alle gilt. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe, nämlich den Heiligen Geist, empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Welche Verheißung gilt uns? Alle, die glauben werden, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dass Gott in den letzten Tagen seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Dass wir weissagen werden, Träume sehen werden. Was passiert jetzt genau bei der Taufe im Heiligen Geist? Jesus hat uns das mal schön erklärt. Habe ich auf die Bibelstelle auf dem nächsten. Genau. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Das sagt Jesus, dass er auf dem Fest in Jerusalem, an dem letzten, den großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Man sieht hier zwei Aspekte. Das erste, den Geist empfangen die, die bereits an Jesus glauben. Und das zweite ist, wir machen zwei Dinge. Erstens trinken wir und dann, wenn wir getrunken haben, fließt es wieder aus uns heraus. Wir können mal das nächste Bild, ich habe es nämlich versucht, das mal so auch ein bisschen aufzumalen. Also das erste kennt ihr schon. Im mittleren Bild. Wir sind mit dem Heiligen Geist erfüllt, wir haben getrunken, der Heilige Geist ist in uns und dann fließt er wie Ströme lebendigen Wassers aus uns heraus. Und die Folge ist dann, der Heilige Geist erfüllt uns ganz, nicht nur in unserem Geist ist er, sondern auch in unserer Seele und unseren Leib. Und er fließt aus uns heraus in diese Welt. Und darum ist auch das Sprachenreden so ein schönes Bild dafür. Es fließt aus unserem Geist etwas hinaus in die Welt, über unsere Sprechorgane, über unseren Körper hinaus, was die Welt hören kann, sehen kann, wahrnehmen kann. Gut. Vielleicht noch kurzer Hinweis. Du musst zuerst von neuem geboren werden. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, hier ist Johannes 14, Vers 16, dass er ihnen den Heiligen Geist sendet, der bei ihnen bleibt, den aber die Welt nicht empfangen kann. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, die braucht Erlösung. Das erste Bild, die neue Geburt. Und für seine Kinder ist dann das da, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und manchmal kann das auch zeitlich ziemlich auseinander sein. Wie in Samarien, da hat der Evangelist Philippus gepredigt, es haben sich Scharen bekehrt, es große Zeichen und Wunder, Dämonen ausgetrieben, Gelähmte wurden geheilt. Und nach ein paar Wochen, viele haben sich bekehrt, wurden getauft. Nach ein paar Wochen kommen die Apostel, Johannes und Petrus, und stellen fest, sie sind noch nicht im Geist getauft. Obwohl sie sich bekehrt haben, Zeichen und Wunder erlebt haben, getauft wurden, dann legen sie ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Woher weiß ich jetzt, dass es Zungenreden das Erkennungszeichen ist? Ich will jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen. Ich habe eine Bibelarbeit, die steht auch da hinten, wo ihr euch verlustieren könnt an Dutzenden von Bibelstellen zu diesem Thema, wer das wissen möchte. Aber woher wissen wir, dass es Zungenreden jetzt zur Geistestaufe dazugehört? Wir wissen es, weil es überall erwähnt wird in der Apostelgeschichte, wo das Menschen im Heiligen Geist getauft werden. Ja, bei Pfingsten. In Samaria, da steht zwar nicht in der Bibel, aber die Kirchenväter berichten es ganz eindeutig. Und Simeon hat ja irgendwas gesehen, was passiert ist. Dann sehen wir es sehr interessant bei Cornelius. Ja, in Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 46. Petrus kommt zu einem Heiden. Ein knackiger Heide, der schon ein bisschen was weiß und gehört hat. Und dann erzählt er ihm von Jesus. Und dann heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Ja, sie gerieten außer sich. Woher wussten sie, dass die im Geist getauft waren? Sie hörten sie in Sprachen reden. Und wenn du dann Apostelgeschichte 11 schaust, Vers 15 bis 17, da berichtet, da muss ich Petrus rechtfertigen. Warum hat er denn die Heiden getauft? Und worauf beruft er sich? Dass sie mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Da sagte er, als ich zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Und da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt im Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem, muss man hier wörtlich übersetzen, sie an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Was sagt Petrus hier? Er sagt, nachdem sie an Jesus geglaubt haben, haben sie den Heiligen Geist empfangen, so wie wir auch. Woran erkannte ich es? Der Heilige Geist fiel auf sie gleich wie auf uns am Anfang. Aber bei Cornelius waren es keine Feuerzungen, kein Brausen vom Himmel. Was war das Gleiche, wenn man nachschaut? Es war das Sprechen in Zungen. Und das Wichtige ist, was bedeutet Taufe in dem Zusammenhang? Taufe ist kein Sakrament, sondern ein Siegel. Was will ich damit sagen? Taufe ist nicht irgendetwas, was dich übernatürlich verändert, sondern es ist immer eine erfahrbare Bestätigung von etwas, was schon in dir passiert ist. Die Taufe im Wasser macht dich nicht zum Kind Gottes. Sie ist eine Bestätigung, dass du mit Jesus gestorben und auferstanden bist. Und die Taufe im Heiligen Geist ist nicht die Erfüllung im Heiligen Geist, sondern es ist die Bestätigung, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest. Das heißt, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann kannst du anfangen, in den Sprachen zu sprechen und bekommst dadurch eine sichtbare, erfahrbare Bestätigung über das, was bereits in deinem Inneren passiert ist. So viel erstmal dazu, wie ich das Sprachengebet empfange. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. Die Besonderheiten des Zungenredens. Es gibt ein paar Besonderheiten, auf die ich hinweisen will. Das erste ist, dein Verstand ist völlig unbeteiligt. Ja, Vers 14, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Das ist ein Problem für manche Leute. Das größte Problem ist, wenn du anfängst, in Sprachen zu reden und dein Verstand ist unbeteiligt, dann will dein Verstand irgendwas tun. Und wenn es dir so geht wie ich, dann versucht dein Verstand, dein Zungenreden zu analysieren. Und dann sagt er dir, Mensch, das hört sich aber völlig bescheuert an, was du da gerade vor dich hinbrabbelst. Das Gute war, dass mich da am Anfang, wie ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen habe, die Leute darauf hingewiesen haben, weil es hört sich wirklich völlig bescheuert an. Als ich dann in Berlin gelebt habe, habe ich festgestellt, es gibt verschiedene Arten von Fremdsprachen. Manche hören sich für mich vertraut an und manche hören sich für mich völlig bescheuert an. Also es lag nicht an meinem bescheuerten Reden, sondern es lag daran, dass ich halt die Sprache nie vorher gehört habe. Also versuche es nicht zu analysieren. Das ist für unseren Verstand ziemlich demütigend, weil er nichts zu tun hat. Er sagt dann, das Schöne ist, da dein Verstand nicht beteiligt ist, kannst du es auch nebenher machen. Ja, während du putzt, während du Auto fährst, während du verschiedene Sachen machst, musst du es aufpassen. Am Anfang habe ich festgestellt, als ich dann gearbeitet habe in der ambulanten Pflege und dann angefangen habe, während ich von einem Patienten zum anderen fuhr, in Sprachen zu reden, habe ich festgestellt, dass ich immer automatisch, wenn ich anfing, in Sprachen zu reden, die Augen geschlossen habe. Es ist natürlich ungünstig, wenn du Auto fährst, die Augen zu schließen. Äußerst ungünstig. Also insofern, du kannst in Sprachen reden mit offenen Augen. Das funktioniert und dann kannst du es auch beim Autofahren machen. Der zweite, was Paulus hier nicht gemacht hat, was ich aber ein echtes Problem sehe, ist, unsere Gefühle sind auch nicht beteiligt. Deine Gefühle ziehen erstmal aus dem Sprachenreden nichts raus. Und da haben wir Pfingstler ein echtes Problem, weil wir oft dann erst dann in Sprachenreden anfangen, wenn wir uns richtig gesalbt fühlen. Du kannst auch in Sprachen reden, wenn du dich ganz bescheuert fühlst. Und es tut dir gut. Du musst nicht darauf warten, dass du dich himmelhoch jauchzend fühlst, bis du anfängst, in Sprachen zu reden. Du kannst in Sprachen reden zu jedem Moment, egal wie du dich fühlst. Also lass dich nicht dahin verleiten, zu denken, ich muss mich erst besonders gesalbt fühlen, um in Sprachen zu reden. Und sei auch nicht frustriert, wenn du in Sprachen redest und du fühlst dich nicht danach besser sofort, weil das dauert eine Zeit lang. Und das Schöne, das Dritte ist, der Wille ist beteiligt. In Vers 15 sagt Paulus in diesem Kapitel über Sprachenreden, was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Das heißt, du darfst entscheiden, ob du in Sprachen betest oder nicht. Du wirst nicht gezwungen, du wirst nicht vergewaltigt vom Heiligen Geist, jetzt musst du in Sprachen reden oder nicht, sondern du darfst es entscheiden. Du kannst auch entscheiden, wie laut du in Sprachen redest. Und du kannst auch entscheiden, wie schnell du in Sprachen redest. Manchmal, wenn ich das Sprachenreden höre von manchen Christen, ich kenne es auch von mir selbst, man versucht manchmal einen Geschwindigkeitsrekord im Sprachenreden aufzustellen. Habt ihr schon mal so jemanden gehört im Sprachenreden? Du kannst langsam in Sprachen reden, du musst nicht einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Und du darfst entscheiden, wann du in Sprachen redest. Gut. Darf ich kurz noch, weil jetzt die Zeit schon etwas fortgeschritten ist. Das nächste. Was? Nee, ich sehe immer auf diese Uhr da hinten. Diese Uhr setzt mich unter Druck. Gut, was macht nun das Sprachenreden? Es baut dich auf, das haben wir ja schon gesehen. 1. Korinther 14. Das Sprachenreden baut dich auf, es lädt dich auf, wie eine Batterie ist. Erfüllt dich neu mit Kraft. Und dein Geist wird gestärkt, weil dein Geist aktiv wird. Ja? Er fängt an, etwas zu machen. Er wird nicht mal passiv, sondern aktiv. Und das Schöne ist beim Sprachengebet, du betest dabei für Dinge, die du nicht verstehst. Und das ist oft sehr sinnvoll, weil dann kannst du für eigene Probleme beten, ohne dass dir dein Verstand in die Quere kommt. Ohne dass du Gott vorschreiben willst, wie denn das Problem zu lösen ist. Das steht in Römer 8, Vers 26, dass der Geist uns hilft, damit wir wissen, wie wir beten sollen und was wir beten sollen, durch unaussprechliche Seufzer. Und das nächste, was ich noch habe, während du in Sprachen redest, redest du Geheimnisse. Das stand in Vers 2, 1. Korinther 14. Wer in eine Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es, im Geist redet er Geheimnisse. Während du in Sprachen redest, redest du Geheimnisse, Dinge, die dir vorher nicht bekannt sind. Dein Geist empfängt dabei Offenbarung von Gott. Und diese Offenbarung kann nach einiger Zeit auch weitergereicht werden an deinen Verstand, dass du neue Dinge lernst von Gott. Oder es kann dadurch weitergereicht werden, dass der Heilige Geist es dir dann offenbart und du vielleicht eine Weissagung bekommst oder eine Auslegung. Gut, und der letzte Aspekt, wie mache ich es praktisch? Du darfst noch eins weiter, das ist jetzt die letzte. Also, wie mache ich es praktisch? Ein paar praktische Tipps, das ist jetzt hauptsächlich das, was ich für mich festgestellt habe. Ihr könnt es für euch ausprobieren. Das erste, bete viel, bete viel. Bete vielen Zungen. Was hat Paulus gesagt? Im Vers 18 sagt er, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und da hat er die Korinther gemeint. Paulus allein hat mehr in Sprachen geredet als alle Korinther zusammen. Das ist eine Aussage, die es hammerhart. Ich denke mir manchmal, vielleicht bekam Paulus so große Offenbarungen, weil er so viel in Sprachen geredet hat. Will ich jetzt kein Dogma draus machen. Wie schaffe ich das? Nimm dir bewusst Zeit dafür. Als ich im Geist getauft wurde, habe ich mich hingesetzt jeden Abend und habe 10 Minuten in Sprachen gebetet. Also habe auf die Uhr geschaut, habe angefangen in Sprachen zu reden. Wie gesagt, damals habe ich noch die Augen zugemacht. Also habe auf die Uhr geschaut, dass ich wusste, wann ich anfange, habe in Sprachen geredet, so ungefähr für 1 Stunde. Habe wieder auf die Uhr geschaut und war 1 Minute vergangen. Weiter in Sprachen gebetet, nochmal 1 gefühlte Stunde, nochmal 2 Minuten vergangen, aber so nach 3, 4 Minuten habe ich oft gemerkt, wie dann so der Fluss strömte und wo ich dann dachte, okay, das hast du aber wirklich noch nicht lang gebetet und wo dann so die, ich gemerkt habe, wie Gott zu mir redet, wie Gott zu mir spricht, wie Gott wirklich mich anspricht, wie es mir gut tut. Allerdings nicht sofort. Am Anfang war ich mir unsicher, ist das Sprachenreden wirklich von Gott? Und nach ungefähr 1 Woche hat dann Gott während des Sprachenredens angefangen, mir Dinge aufzuzeigen, mir Sünden aufzuzeigen, die ich noch nicht bekannt habe. Da wusste ich, okay, es ist von Gott, weil Gott hat durch das Sprachenreden auch zu mir gesprochen. Egal wie du dich fühlst, das habe ich ja schon erwähnt. Nimm dir wirklich bewusst Zeit dafür. dann kannst du das Sprachengebet sehr gut in Lobpreis und Fürbitte integrieren. Das habe ich schon vorgelesen, wo Paulus sagte, ich will singen im Geist und ich will singen mit dem Verstand. Du kannst Lobpreislieder singen im Geist. Das ist eine sehr schöne Sache. Das hat mich übrigens auch befähigt, jetzt ganz nebenbei, für den, den es interessiert, Lieder zu schreiben. Nachdem ich angefangen habe, im Geist zu singen, zu Hause im Lobpreis, konnte ich dann auch Lieder, Loblieder auf Deutsch schreiben, weil ich plötzlich wusste, wie kann ich Melodien schreiben, wie kann ich Lieder schreiben. Und letztendlich, das Singen im Geist heißt nichts anderes, als dass du nicht nur dem Heiligen Geist die Worte überlässt, sondern auch die Melodie. Und du kannst das sehr gut in der Fürbitte praktizieren, auch in der Fürbitte für andere, nicht nur für dich, sondern auch für andere, weil oft haben wir so einen eingeschränkten Fokus, wenn wir ein Problem sehen und wir denken, der müsste jetzt das und das machen. Gott weiß aber besser als wir, was derjenige machen müsste oder was die Lösung des Problems ist. Deswegen ist es sehr sinnvoll, in der Fürbitte in Sprachen zu reden. Ich mache es oft so in der Fürbitte, dass ich erstmal für diejenigen danke und dann bete ich erstmal ein paar Minuten in Sprachen. Und dann höre ich auf das, was Gott mir sagt und fange an, dann gezielt dafür zu beten. Und das Schöne ist, du kannst es nebenbei leise im Alltag praktizieren, da ja dein Verstand nicht verhindert wird. Zum Beispiel beim Autofahren, bitte mit offenen Augen, wie gesagt. Du kannst es beim Putzen machen, beim Kochen, beim Spazierengehen. Ich weiß noch, in der ambulanten Pflege, ich war in einer Wohnung, wo die Füße am Boden geklebt haben, weil da voller Urin war. Und ich habe angefangen, in Sprachen zu beten, während ich dieses versiffte Bad geputzt habe. Und der Heilige Geist kam mit solcher Freude da auf mich. Das war richtig wunderschön. Meine eigene, einzige Sorge war, ich falle jetzt um und ruhe im Geist auf diesem versifften Boden. Das wollte ich nicht. Aber es war wunderschön. Also du kannst in jeder Situation in Sprachen reden. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist, bitte um die Auslegung. Ja? Da möchte ich nochmal einen Vers vorlesen. Vers 13 und Vers 15. In Vers 13 sagt Paulus, darum, wer in einer Sprache redet, also immer 1. Korinther 14, Vers 13, darum, wer in einer Sprache redet, der betet, dass er es auch auslege. Was ist nun? Ich will beten mit dem Verstand, ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Du darfst Gott darum bitten, dass du die Auslegung bekommst, dass er dir das offenbart, was du in Sprachen redest. Da geht es jetzt nicht darum in der Gemeinde, sondern für dich selbst. Und es ist eine Möglichkeit, wie Gott zu dir spricht. Ja, was oft kommt, dass Leute sich selbst Briefe vom Vater schreiben. Du kannst es aber auch so machen, dass du praktisch einfach für dich selbst in Sprachen betest und die Auslegung bekommst. Und du darfst auch persönlich für dich im Gottesdienst zu Gott reden. Ja, öffentlich nur, wenn es eine Auslegung ist, wenn du dich an die Versammlung wendest. Aber in der Versammlung darfst du für dich und für Gott reden. Das ist dieser Vers, den ich da noch zum Schluss aufgeführt habe. Weil manchmal hört man so, dass Leute verboten wird, im Gottesdienst in Sprachen zu reden, wenn es keine Auslegung ist. Du darfst für dich selbst in Sprachen reden, so wie du leise für dich auch selbst auf Deutsch beten darfst während des Lobpreises oder während der ganzen Sache. Gut, damit komme ich zum Ende. Endlich. Gut, was wollte ich damit sagen? Das Reden in Sprachen ist ein wunderbarer Weg, deinen Geist aufzubauen, zu erleben, wie Gott dich segnet und wie dieses neue Leben in dir zum Durchbruch kommt. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du sagst, ich brauche diese Taufe im Heiligen Geist, ich bin da für dich zu beten, Stefan ist da, sind bestimmt noch weitere da, die gern für dich beten, dann komm einfach vor und empfange dieses wunderbare Geschenk. Und wenn du es hast, praktiziere es, lass es nicht verkümmern, nutze es. Amen.